Liebe Geschwister, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die, die für mich gebetet haben nach dem Todesfall meines Vaters. Und wir wollen auch weiter beten, dass die Menschen, die dort in Frankreich das Evangelium gehört haben, auch positiv darauf reagieren. Heute wollen wir mit der Predigt unsere Betrachtung des Briefes an die Epheser abschließen. Und ich lade euch ein, mit mir die letzten Verse aus Kapitel 6 zu lesen. Vielleicht lese ich wieder ab Vers 10, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, was wir letzte Woche, also das letzte Mal, beim letzten Mal gesehen haben. Erinnert euch, es ging um den geistlichen Kampf, den wir führen sollen. Ich lese ab Vers 10, Kapitel 6 des Epheserbriefes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnten gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könntet. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könntet. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Denn ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und damit er eure Herzen tröstet. Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Ja, erinnert euch, beim letzten Mal hatten wir bei diesem geistlichen Kampf aufgehört, jeder von uns auch führen muss. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus. Es ist nicht ein Kampf gegen menschliche Feinde des Evangeliums, gegen Menschen, die uns etwas Böses, gegen uns haben, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Ein geistlicher Kampf, das bedeutet, dass wir gegen unsichtbare Mächte zu kämpfen haben, die diese Welt beherrschen, die Weltzeit, also den Weltgeist beherrschen. Paulus hatte schon, wenn ihr euch erinnert, zu Beginn von Kapitel 2 erklärt, dass wir, bevor wir Jesus Christus kannten, bevor wir zum Glauben kamen, in der Finsternis lebten. Und nicht in irgendwelche Finsternis. Dass man sagen konnte, wir waren nicht informiert über das Evangelium, sondern meinte wirklich eine Finsternis, eine Lebensweise dieser Welt, die dieser Welt bezeichnet, und dass wir auch dem Fürsten der bösen geistlichen Mächte auch folgten, der in den gottlosen Menschen dieser Welt wirkt. Wir waren geistlich tot und unfähig, Gott zu suchen und zu finden. Aber das ist dann die gute Botschaft vom Kapitel 2. Gott hat uns in seiner Gnade mit Christus wieder zum Leben erweckt. Hat uns auferweckt zu einem neuen Leben. Hat uns aus unserer geistlichen Starre erweckt. Nicht wir selbst sind aus dieser Finsternis herausgekommen, weil wir irgendwelche Erkenntnis gehabt hätten, sondern Gott hat uns geistlich auferweckt. Und ich betone, dass es um eine Auferweckung ging. Paulus betont in seinem Brief, dass unsere Erlösung, unsere Errettung das Werk Gottes ist, nicht auf uns zurückzuführen, auf unsere Anstrengungen. Unsere eigenen Bemühungen haben dazu nichts beigetragen. Das ist Gottes Werk. Ihm sei die Ehre dafür. Ihm allein. Nicht nur das. Es geht, wenn wir an die Erlösung denken, nicht um die Erlösung unserer kleinen Person oder Menschen um uns herum, sondern wenn Paulus von der Erlösung spricht, hier im Epheserbrief, sieht er die Erlösung als ein grandioser, gewaltiger Plan Gottes, ein kosmischer Plan Gottes, den Gott bereits vor der Erschaffung der Welt gefasst hat. Und Paulus erklärt, dass er und auch die anderen Apostel beauftragt wurden, dieses Geheimnis zu lüften, zu enthüllen. Nicht, dass es im Alten Testament nicht, dass es keine Hinweise dafür gab. Aber er sagt, das war wesentlich unklar. Und seine Aufgabe war, diesen grandiosen Plan Gottes, den Gott, der Vater, in seinem Sohn Jesus Christus gefasst hat, zu enthüllen. Es geht um eine Offenbarung, eine Enthüllung. Genauso wie wenn ein neues Fahrzeug vorgestellt wird, da gibt es einen Schleier und es wird enthüllt. Und das ist, da staunt man vor der Tatsache. Und so ging es auch mit dem Plan Gottes. Das zentrale Thema des Epheserbriefes ist also die Versöhnung der Welt mit Gott durch Jesus Christus. Wir sehen, das ist mehr als die Erlösung von einzelnen Menschen, sondern das ist die Versöhnung der verlorenen Welt mit Gott durch Jesus Christus. Das Werk, das Jesus Christus vollbracht hat, bestand nicht nur darin, einzelne Menschen zu retten, ich wiederhole nochmal, sondern auch Völker, ganze Völker zu erlösen, ganze Völker zu vereinen, die bisher, wenn es um das Volk Israel und die Heiden geht, durch das Gesetz Mose getrennt waren. Er erklärt auch, das Gesetz Mose, als was Israel versprochen wurde, war ein Hindernis. Es verhinderte auch die Heiden, auch zu Gott zu finden. Und das ist jetzt beseitigt worden, sodass der Weg zu der Kenntnis Gottes auch für die Heiden offen ist. Juden und Heiden sind jetzt auch in diesem Plan vereint. Jesus hat eine einzige neue Menschheit geschaffen, wo es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden gibt, sondern ein neuer Mensch. Er sagt zum Beispiel mehrere Male, es gibt jetzt keine Barbaren, keine Skythen mehr und also entwickelte Männer, also Menschen mit einer hohen Kultur, sondern ein neuer Mensch, der in Jesus Christus geschaffen worden ist, in seinem Bild, und alle religiöse und soziale Barrieren zwischen diesen Menschen sind abgeschafft worden. Und es geht noch weiter. Diese neue Menschheit, die Gott in Jesus Christus geschaffen hat, wird dazu aufgerufen, die alte Lebensweise, die sie geerbt hatte von ihren Vorfahren, ja, alles, was ihre Tradition ausmacht, ihre Kultur ausmachte, sie wird dazu aufgerufen, das alles aufzugeben. Sie soll sich nicht mehr durch trügerische Begierden verderben lassen, sondern Ihr Geist und ihr Verstand sollen erneuert werden durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Und wir, die an Jesus glauben, sollen eine neue Identität anziehen. Paulus spricht von einem neuen Mensch. Wir sollen einen neuen Mensch anziehen. Es geht um eine neue Identität. Und eine Identität bedeutet, das soll sich auch zeigen in unserer Lebensweise, in der Art und Weise, wie wir leben, wie die Menschen uns auch wahrnehmen. Und diese neue Identität ist nach dem Vorbild Christi geschaffen. Und es fordert uns auf, auch gerecht und heilig zu leben in dieser Welt. Gemäß der Wahrheit, die wir erkannt haben. Wir sehen, wir können nicht sagen, wir glauben an die Wahrheit, wir glauben an das Evangelium. Unser Leben spricht eine andere Sprache. Es muss übereinstimmen. Und die Konsequenzen von dieser Erkenntnis sind beträchtlich. So müssen alle unsere sozialen Beziehungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde, zum Guten verändert werden. Auch in der Familie. Familie ist sehr wichtig. Wir müssen zeigen, dass Gott uns verändert hat, auch in der Familie. Wir müssen Einheit suchen. Einheit in der Ehe, Einheit in der Familie, Einheit in der Gemeinde. Und Nächstenliebe praktizieren, dass die Menschen überzeugt werden, dass das, was wir glauben, der Wahrheit entspricht. Und jetzt stellt sich natürlich eine wichtige Frage. Das scheint überwältigend zu sein. Also es scheint eine Herausforderung zu sein, die wir nicht bewältigen können. Was gibt uns die Kraft, nach diesen neuen Maßstäben zu leben? Paulus gibt uns die Antwort in Vers 10. Vom Kapitel 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott ist derjenige, der uns gerettet hat, und er ist auch derjenige, der uns bis zum Ende unserer Laufbahn tragen kann. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht auf uns allein angewiesen. Christen sind dazu aufgerufen, deshalb die ganze Waffenrüstung, das ist das Thema hier vom Kapitel 6, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen und gegen die Angriffe des Teufels standhaft zu bleiben. Das sind nicht Waffen, die wir selbst geschmieden haben, das sind nicht menschliche Strategien oder Methoden oder etwas, was aus uns kommt. Deshalb spricht Paulus von der Waffenrüstung Gottes. Das sind Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Es geht darum, dass wir in diesem geistlichen Kampf bestehen, dass wir gegen die Angriffe des Teufels standhaft bleiben. Ja, wir haben gehört, wir sind aus dieser Macht des Teufels befreit worden, aber der Teufel gibt sich nicht damit zufrieden. Er ärgert sich, dass er Menschen verloren hat, die ihm gehörten, nicht mehr unter seiner Gewalt stehen. Und deshalb versucht er, sie zu Fall zu bringen, zu zerstören. Und das muss uns wirklich klar sein. Christliches Leben ist kein Spaziergang. Ich habe manchmal den Eindruck, für viele Christen ist ihr Leben ein Spaziergang. Nein. Wir brauchen nur zu gucken, was um uns herum passiert, welche Angriffe wir jeden Tag erleben, wenn wir Gott treu sind. Es können Krankheiten sein, es können Anfechtungen sein, es können Dinge sein, die manchmal uns zum Verzweiflung bringen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in diesen Situationen auch standhaft bleiben. Wir haben das letzte Mal gesehen, diese Waffenrüstung, was es bedeutet. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, diese Rüstungsteile, ganz kurz. Paulus spricht zuerst von dem Gürtel der Wahrheit, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dieser Gürtel der Wahrheit oder Brustpanzer der Gerechtigkeit stehen für Früchte, für zwei Früchte, die der Heilige Geist im Leben des neuen Menschen hervorbringt. Gemeint ist, dass nur wenn wir ein gerechtes Leben führen, im Einklang mit der Wahrheit, die wir bekennen, können wir wirklich unser Gewissen und auch unser Herzen vor Gott beruhigen. Und das umfasst nicht nur eine subjektive Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die uns angerechnet worden ist, das ist die Gerechtigkeit Christi, ja, eine Wahrheit, die wir in Jesus Christus auch erkannt haben, wenn wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir erkennen, dass es in Jesus Christus eine Wahrheit gibt. Das umfasst auch unser eigenes Streben nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sehen, dass das, was uns angerechnet worden ist, was uns rettet, im Einklang mit unserer Art und mit unserer Lebensweise auch stehen muss. Es geht um Heiligung. Heiligung und Rechtfertigung stehen eng beieinander. Dann gibt es die Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums. Das ist auch ein Ausdruck, der ein bisschen schwer zu übersetzen ist. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass die Annahme und auch das richtige Verständnis des Evangeliums, des Friedens, uns am besten auf diesen Kampf vorbereiten können. Das heißt, indem wir das Evangelium von Herzen aufnehmen und ein richtiges Verständnis von diesem Evangelium, sind wir wirklich für den geistlichen Kampf vorbereitet. Es gibt andere, die eine andere Meinung sehen, die sagen, wir müssen bereit sein, auch immer wieder Zeugnis abzugeben. Aber ich denke, das ist nur eine Konsequenz auch von dem Verständnis, das wir gewonnen haben. Wenn wir wissen, was ist das Evangelium? Das ist eine entscheidende Frage auch in unserem Glauben, dass wir verstehen, was bedeutet das Evangelium? Was sind die Konsequenzen dieser Erkenntnis für uns? Dann erwähnt auch Paulus den Schild des Glaubens. Dieser Schild des Glaubens steht für die Haltung des Gläubigen, der sich allen Angriffen des Feindes stellt und sich dabei auf die treuen Verheißungen Gottes stützt im Glauben. Ja, Hebräer Kapitel 11. Durch den Glauben haben Menschen auch in dem alten Bund auch komplette Königreiche besiegt. Ja. Ja, es geht darum, dass wir uns auf die Verheißung Gottes verlassen, dass wir glauben, was uns offenbart worden ist. So können wir alle feurige Pfeile des Feindes auch abwehren. Der Helm des Heils erinnert an die Hoffnung des Glaubens aufgrund unserer Einsmachung oder Vereinigung mit Jesus Christus. Unser Leben, sagt Paulus, ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn er erscheinen wird, werden wir mit ihm erscheinen. Das ist unsere selige Hoffnung. Das ist der Helm des Heils. Das Wort Gottes, die Bibel, wird auch hier mit einem Schwert verglichen, das uns ermöglicht, gegen die Versuchung, die falschen Lehren, die falschen Philosophien dieser Welt, die Lügen des Feindes auch zu kämpfen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns darauf verlassen. Ja, in dieser Liste gibt es noch eine Waffe zu betrachten. Die kommt jetzt, das ist das Gebet. Paulus spricht darüber ab Vers 18. Er sagt ihm, also nehmt alle diese Rüstungsteile. Und dann sagt er im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es ist offensichtlich, dass Paulus das Gebet auch als eine eigenständige Waffe betrachtet. Diese Waffe gehört auch zur Waffenrüstung, zum Arsenal des Christen. Aber die Art und Weise, wie er darüber spricht, lässt vermuten, dass das Gebet im engen Zusammenhang mit allen anderen Waffen steht. Alle anderen Waffen, die er bisher erwähnt hat. Und dies lässt sich aus der Verbform ableiten, die wir hier im griechischen Text finden, mit der das Gebet eingeleitet wird. Es handelt sich nämlich im Griechischen um ein Partizip Präsent. Das ist, als er sagen würde, tut das alles, indem ihr zu jeder Zeit betet. Legt die ganze Rüstung Gottes an und betet dabei. während ihr das tut. Oder tut das alles, während ihr betet. Das Gebet soll das Leben der Gläubigen als allgemeine Praxis durchdringen. Das Gebet soll unser Leben durchdringen. Muss in jeder Situation, in jeder Etappe unseres Lebens vorhanden sein, eine Realität sein. Und dies wird in diesem Vers 18 durch die viermalige Verwendung des Wortes alle deutlich. Paulus sagt, betet jederzeit oder alle Zeit mit allen Gebeten, mit aller Ausdauer und für alle Heiligen. Viermal. Schauen wir uns jetzt an, was das konkret bedeutet. Zunächst sagt Paulus, betet zu jeder Zeit. Es gibt zwei Sachen, die Paulus damit sagen will. Erstens soll unser Gebet nicht nur zu bestimmten Zeiten am Tag sein, sondern es soll wie ein Atemzug für die Seele sein. Und zweitens soll uns nichts vom Gebet abhalten, weder Zeitmangel noch Druck von außen. Ich komme noch auf diese Punkte, die sind sehr wichtig. Erstens, das Gebet gehört nicht zu bestimmten Zeiten nur, sondern es muss ständig da sein, wie wir atmen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns jeden Tag Zeit, regelmäßige Zeiten auch für das Gebet nehmen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6, Vers 6, dass wir, wenn wir beten, in so ein Kämmerlein gehen sollen und die Tür hinter uns schließen sollen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass wir dafür sorgen müssen, dass uns bei unserem Gespräch mit Gott nichts stört. Und das geht nur, wenn wir uns wirklich ein bisschen abkapseln, wenn wir uns von den Beschäftigungen des Tages auch ein bisschen entfernen und uns Zeit für Gott nehmen. Es soll uns nicht bei unserem Gespräch mit Gott stören. Wir lesen, dass viele Menschen haben so gelebt. Daniel im Alten Testament, lesen wir, betete dreimal am Tag auf diese Weise. Und auch als es verboten wurde, ließ er sich nicht davon abhalten. Aber es gibt jedoch eine andere Form des Gebets, die wichtig ist und auch unsere Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringt. Es handelt sich um das spontane Gebet. Und es gibt auch einen ständigen Dialog mit Gott, unserem Vater, der auch Realität in unserem Leben sein muss. Es gibt ein gutes Beispiel, das wir auch in einem kleinen Werk finden, das von einem Mönch aus dem 17. Jahrhundert verfasst worden ist. Es ging um Bruder Lorenz von der Auferstehung, ein Katholiker, ein Katholik. Ja? Ich mache keine Werbung für die katholische Kirche. Ich sage nur, das ist sehr interessant zu lesen, was dieser Mönch in diesem kleinen Buch geschrieben hat. Und er spricht über seine Beziehung zu Gott. Lorenz war eigentlich ein einfacher Mönch und er hatte nicht so viele hohe Aufgaben. Er arbeitete in der Küche. Eigentlich ein langweiliges Leben. Er bereitet jeden Tag das Essen für alle anderen Mönche. Und sein Leben hätte wirklich eintönig sein können. Aber dieser Mönch erzählt auf eine sehr interessante, sehr prägnante Weise in diesem kleinen Büchlein, wie er in dieser Situation jede Gelegenheit genutzt hat, um mit Gott wie mit einem Freund zu reden. Zu Gott gebetet, hilf mir das und das zu tun, dass die Soße klappt. Das ist erstaunlich, ja? Wie er in Beziehung zu Gott jede Minute seines Lebens lebte. Und Gott auch um die Kraft gebeten hat, alles mit Freude, mit Dankbarkeit zu tun, in einem Geist des Dienens. Und wir können viel daraus lernen. Also das Gebet ist nicht nur bestimmte Zeit im Leben, die sind wichtig, aber das ist auch ein Atemzug der Seele. Eine Kommunikation mit Gott. Es geht darum, dass wir leben, als ob wenn Gott da wäre, neben uns. Zweitens, nichts soll uns vom Gebet abhalten. Weder Zeitmangel noch Druck von außen. Viele von uns haben die schlechte Angewohnheit, unter Druck nicht zu beten. Wir spüren Druck und statt zu beten, sagen wir, oh, ich kann es jetzt nicht. Oder wenn uns die Zeit fehlt, haben wir keine Zeit fürs Gebet. Und gerade das Gegenteil sollten wir tun. Ich gebe das Beispiel von Martin Luther. Es ist sehr bekannt. Martin Luther hat gesagt, dass als er wusste, dass sein Tag sehr anstrengend sein würde, hat er gesagt, ich stehe eine Stunde vorher, um noch mehr zu beten, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Zweitens, Paulus lehrt, wir sollen mit allem Gebet und Flehen im Geist beten. Mit allem Gebet und Flehen im Geist beten. Das heißt, es gibt nicht nur eine einzige Form des Gebets. Oft, wenn wir beten, tun wir oft Fürbitte oder Bitte für uns. Ja, Gott, gib mir das, Gott, hilf mir das oder hilf diesen Menschen. Es ist nicht auf eine einzige Form reduziert, das Gebet. Das Gebet besteht aus der Anbetung Gottes, aus Lob Gottes. Wir sollen auch damit anfangen. Das Gebet besteht aus dem Bekenntnis der Sünden. Wir sollen unsere Sünden bekennen vor Gott, wenn wir beten. Das Gebet besteht aus Danksagung. Wir sollen Gott in allem dankbar sein und ihm auch danken. Das Gebet besteht aus Bitte für uns selbst, aus Fürbitte für die anderen. Und das Vaterunser ist uns da ein Vorbild. Es ist uns nicht gegeben, dass wir das einfach so ohne Verstand vor uns beten, sondern das ist eine Struktur. Das gibt uns auch ein Modell, ein Vorbild für das Gebet. Und wir sehen, das fängt bei Gott an, das fängt mit Gott an. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Es fängt mit Gottes Person an, mit seinem Plan, mit seinem Willen, mit seinem Reich, das er aufbauen will in dieser Welt, bevor es zu den persönlichen Bedürfnissen, Anliegen kommt. Paulus sagt, betet mit allem Gebet im Geist. Und es ist wichtig zu betonen, wie viel Bedeutung Paulus der Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen beimisst. Der Heilige Geist ist die Person der göttlichen Dreieinigkeit, die dafür zuständig ist, das Heil in unserem Leben zu verwirklichen. Der Vater hat sich in seinem Plan die Erlösung ausgedacht. Jesus Christus hat das vollbracht. Er ist Mensch geworden, ist für uns gestorben, hat uns gerettet. Und jetzt ist uns der Heilige Geist, ist der Gemeinde gegeben, um das im Leben der einzelnen Christen zu verwirklichen, anzuwenden. Und der Geist tut dies auch durch das Wort Gottes. Aus diesem Grund sagt Paulus, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Ja, was meint er damit? Er meint, dass der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes als ein Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort kommt da in unserem Wesen und offenbart alles in unserem Leben. Das ist sozusagen das Schwert des Geistes, etwas, was der Heilige Geist gebraucht, um zu uns zu reden, um uns zu verändern. Geist und Wort gehen Hand in Hand. Was meint aber Paulus, wenn er sagt, betet im Geist? Wir sollen das nicht missverstehen. Was er meint, ist wahrscheinlich damit, dass auch der Heilige Geist auch dafür verantwortlich ist, uns um Gebet anzuregen, um uns Gebet zu führen. Ich meine nicht, es gibt eine besondere Art, im Geist zu beten, mit bestimmten, ich glaube nicht, dass es das gemeint ist, sondern dass der Heilige Geist ist, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott und mit dem Herrn Jesus Christus leben, der ist der, derjenige, der auch in uns so wirkt, dass er uns lehrt, auch wie wir beten sollen. Mit Anbetung, mit Dankbarkeit, mit Freude. Er gibt uns die Worte, auch die wir benutzen sollen. Er gibt uns die Motivation, die Themen. Viele Menschen sagen, ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Der Heilige Geist kann dir diese Themen offenbaren und auch dafür sorgen, dass du es wirklich regelmäßig und konkret tust. Nicht nur das, er hilft uns auch, unsere Gebete richtig zu formulieren. Paulus sagt auch, dass wir manchmal unsere Gedanken nicht formulieren können, nicht artikulieren können. Der Geist hilft uns dazu. Drittens, das Dritte, was Paulus sagt, ist, dass unser Gebet mit Wachsamkeit und Ausdauer, Beständigkeit geschehen muss. Und Paulus sagt ungefähr das Gleiche in Kolosser 4, Vers 2. Deshalb ist auch der Kolosserbrief ein Parallelbrief. Es ist, wo wir sehr große Ähnlichkeit noch mit dem Epheserbrief finden. Er sagt in Kolosser Kapitel 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das bedeutet zweierlei. Einerseits dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir keine sofortige Antwort auf unsere Gebete sehen. Seid ausdauernd im Gebet bedeutet, ich habe lange für etwas gebetet, Gott hat nicht geantwortet, ich höre auf. Nein, seid ausdauernd. Mach weiter. Andererseits dürfen wir auch nicht nachlassen oder die Bedeutung des Gebets unterschätzen. Denken, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich nicht brauche zu beten. Nein. Und Paulus sagt, betet in allem. Er meint auch, betet. Es gibt keine zweitrangige Lage, wo wir kein Gebet brauchen. Wir brauchen das Gebet für alles, was wir tun. Und es ist auch eine defensive, eine Verteidigungswaffe und eine präventive Waffe. Damit meine ich, das verhindert, dass irgendwas passiert. Nämlich, das schützt uns vor den hinterhältigen Angriffe des Feindes. Indem wir beten, werden wir im Vorfeld beschützt vor diesen Angriffen. Viertens, Paulus fordert uns dazu auf, für alle Heiligen zu beten. Es geht um die Fürbitte für alle Heiligen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht für Ungläubige beten sollen. Im 1. Timotheusbrief sagt er, wir sollen für alle Menschen beten. Ja? Auch für die bösen Könige, bösen Herrscher dieser Welt sollen wir beten. Und das ist auch wichtig. Aber es zeigt hier, wo die Priorität in unserer Fürbitte liegt. Zuerst die Gläubigen kommen an erste Stelle. Die Gemeinde ist ein Pfeiler der Wahrheit, lesen wir in der Schrift. Gott versöhnt die Welt mit sich selbst, nicht durch Engel oder durch andere Mittel, sondern durch das Zeugnis der Gläubigen. Wir sind die Repräsentanten, die Vertreter Gottes auf der Erde. Und die Menschen können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Wahrheit von uns hören. Und deshalb ist es wichtig, dafür zu beten, dass Gott den Gläubigen, ich meine allen Gläubigen, nicht nur den Evangelisten, den Predigern, sondern auch allen Christen die Möglichkeit gibt, das Evangelium zu verkünden. Oder wenn sie nicht in der Lage sind, das richtig zu artikulieren oder zu verteidigen, zumindest ein Zeugnis abzugeben, was die Welt überzeugt. Vers 19 und 20. Paulus bietet die Christen besonders für ihn zu beten. Er sagt, betet auch für mich. Wenn ich sage, betet für alle Heiligen, betet auch für mich. Ich gehöre auch dazu, ich brauche auch eure Gebete. Damit mir das Wort gegeben wird, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis Evangeliums bekannt zu machen. Es zeigt, dass Paulus, der große Apostel der Heiden, nicht ein Übermensch war, dass er sich bewusst war, dass der Erfolg seiner Arbeit, seines Amtes weitgehend von Gott und nicht von seinen eigenen Plänen und Methoden oder Fähigkeiten abhing. wie er selbst für die Christen betete. Und Paulus betete, er sagte, ich bete für euch alle. Wir müssen uns vorstellen, wie viele Christen er kannte. Er betete für diese Menschen alle. Aber wie er auch für sie alle betete, war ihm das Gebet aller Mitglieder der Gemeinde, die er kannte oder die ihn kannten, sehr wichtig. Und er spürte auch, wie diese Gebete ihm getragen haben. Im Brief an die Kolosser sagte er den Gläubigen, sie sollen beten, dass Gott ihm die Gelegenheit zum Zeugnis geben, dass Gott ihm diese Gelegenheit schenken möge. Und Paulus, als er diese Briefe schreibt an die Epheser, Kolosser oder Philemon oder Philippa, war im Gefängnis. Er hatte nicht die Freiheit, die er normalerweise hätte genießen können. Seine Handlungsfähigkeiten waren sehr eingeschränkt. Und er sagt, betet für mich, dass Gott mir Möglichkeiten gibt in dieser Situation. Ich bin in Ketten. Hier im Epheserbrief sagt er, man soll beten, dass Gott ihm die Worte schenkt. Die Worte schenkt. Wir können uns auch kaum vorstellen, ne, Paulus, wenn er das Evangelium nicht erklären kann, wer sonst? Und er sagt, betet, dass Gott mir die Worte schenkt, die ich sagen soll. Und auch, dass er mir die Freimütigkeit gibt, das Evangelium zu verkünden. Wir könnten sagen, Paulus braucht Freimütigkeit? Ja, er braucht Freimütigkeit auch. Und das sollte auch unser Gebet sein. Es ist, muss ich sagen, für die Menschen dieser Welt nicht leicht, das Evangelium zu verstehen. Wenn wir mit Menschen reden, oft haben wir den Eindruck, wir reden eine für sie völlig unbekannte Sprache. Es ist, als ob wir Hebräisch reden würden oder es schwere mathematische Aufgabe erklären würden. Menschen verstehen kaum, was wir sagen. Das ist manchmal erschreckend. Das ist mal auch traurig. Ja? Natürlich ist es Gott, der die Herzen öffnet. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott jemand retten will, dass dieser Mensch versteht, was das Evangelium ist. Luther hat auch gesagt, die Bibel ist klar, klar zu verstehen. Aber die Art und Weise, wie wir das Evangelium erklären, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Zeugnis abgeben. Es geht nicht darum, Zeugnis abzugeben. Es geht darum, dass wir wissen, wie wir das tun. Dass wir uns überlegen, wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Wie soll ich mit dieser Person reden? Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Gott darum bitten, dass er uns die Worte gibt, so wie Paulus das hier deutlich macht. Verse 21, 22. Über die Aufgabe des Tychikus. Ja? Man kann nicht gut für jemanden beten, wenn man nicht über seine Bedürfnisse informiert ist. Ja? Es ist wichtig, dass wir, wenn wir zum Beispiel für andere Christen beten oder für Missionare beten, nicht im Allgemeinen zu beten. Ja, lieber Gott, ich bete dich für die Mission in der Welt, für die Missionare, ja? Sondern dass wir konkret beten für ihre Anliegen. Dass wir uns bemühen, auch für bestimmte Anliegen zu beten, dass wir uns informieren über die Bedürfnisse, über die Anliegen dieser Menschen. Und Paulus wusste das sehr gut. Und deshalb beauftragte er Tychikus hier, die Gemeinde in Kleinasien, in Ephesus und anderen Städten aus Kleinasien, der heutigen Türkei, über ihn zu informieren, was er nicht in diesem Brief schreiben konnte. Tychikus wusste das und sollte die Gemeinde informieren. Er wollte ihnen nicht nur Gebetsanliegen geben, sondern sie auch beruhigen, dass sie von seiner Inhaftierung erfahren hat. Die Menschen machten sich große Gedanken, die hatten große Sorgen um Paulus. Und Paulus wollte auch die Menschen beruhigen, dass sie auch dafür danken können, dass Gott ihm gebraucht und Gott ihm die Kraft gibt, auch sein Amt weiterzuführen. Und dann kommt er zu den abschließenden Grüßen, die Verse 23, 24. Es ist erstaunlich hier zu sehen, dass Paulus gegen seine Gewohnheit mit einem sehr, sehr kurzen Gruß diesen Brief beendet. Und das ist wirklich ungewöhnlich für Paulus. Und das lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass es sich hier um einen Rundbrief handelt. Also es ist nicht ein Brief speziell an eine Gemeinde gerichtet, sondern auch wenn es für die Epheser, also wir sagen, das ist der Brief an die Epheser, aber im Original gibt es eine Lücke. Wahrscheinlich wurde dieser Brief für die Epheser konzipiert, aber auch für die anderen Gemeinden, Kolosser, Laodicea, alle Gemeinden aus Kleinasien. Und deshalb ist auch so kurz dieser Gruß. Paulus nimmt sich nicht viel Zeit, um spezielle Menschen zu grüßen in allen diesen Gemeinden. Es wäre zu viel, zu aufwendig. Aber er wünscht trotzdem drei wichtigen Dingen seinen Lesern: Frieden, Liebe und Glauben. Und im letzten Vers, Vers 24, fügt er auch Gnade hinzu. Erinnert euch, dass Paulus im Kapitel 1, Vers 15 vom Glauben der Epheser an den Herrn Jesus und von ihrer Liebe zu allen Heiligen gehört hat. Er staunt und freut sich über das, was er über sie weiß. Und deshalb wünscht er sich, dass diese Eigenschaften in ihnen noch mehr zunehmen. Noch mehr. Das ist nicht genug. Damit Gott noch mehr Ehre bekommt und noch mehr durch ihr Leben verherrlicht wird. Sehen, es ist jetzt wichtig, also dass unser Leben dient dazu, Gott zu verherrlichen. Und das Gebet auch dient dazu, dass Gott in uns so wirkt, dass ihm noch mehr Ehre zukommt durch unser Leben. Es ist auch wichtig hier zu beachten, welche Bedeutung Paulus der Liebe beimisst, insbesondere der Liebe zum Herrn Jesus Christus. Er spricht nicht nur von der Brüderliebe, dass wir die Brüder, die Geschwister, Brüder und Schwester lieben sollen. Er betont auch hier unsere Liebe zu dem Herrn Jesus Christus. Und er wünscht Gottes Gnade allen, die dem Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit lieben. Das ist auch ein bisschen schwierig, hier auch diesen Ausdruck zu übersetzen. Einige übersetzen das so etwas wie: Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, und ihnen wird die Unsterblichkeit versprochen, ja, aufgrund der Unsterblichkeit. Aber es ist wahrscheinlich besser, jetzt zu sehen, dass diese unvergängliche Liebe auch mit der Liebe zu dem Herrn Jesus auch verbunden ist. Und wie ist das zu verstehen? Heißt es, dass es Gläubige gibt, deren Liebe zum Herrn stärker ist als die der anderen? Dass Menschen, die den Herrn Jesus nicht mit unvergänglicher Liebe lieben, andere doch? Ja, ich denke, das ist hier eine Art zu sagen, und alle wahren Gläubigen zu benennen. Und das Besondere an einem echten Gläubigen ist, dass er oder sie den Herrn liebt. Ja, wie kann man einen Gläubigen bezeichnen? Das ist jemand, der den Herrn Jesus Christus liebt. Nicht nur mit den Lippen, sondern der bemüht ist, auch den Willen zu tun. Unvergänglich bedeutet vielleicht, dass diese Liebe nicht aufhören kann. Gerade weil die Beharrlichkeit, die Beständigkeit unseres Glaubens durch Gottes Verheißung garantiert ist. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, sagt Paulus im Römerbrief. Ja. Und nichts kann auch dazu führen, dass unsere Liebe zu ihm aufhört. Also das ist eine gewisse Reziprozität hier. Ja, Gott liebt uns und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Und nichts kann es auch dazu führen, dass wir aufhören, ihn zu lieben. Er selbst sorgt dafür, dass wir bis zum Ende durchhalten. Diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich komme zum Schluss. Ja, am Ende dieser Reihe über den Epheserbrief scheint mir, dass es eine wesentliche Lehre gibt, auf die wir besonders insistieren müssen. Ja, dass wir gläubig geworden sind und trotz der Angriffen des Feindes einen unerschütterlichen Glauben bewahren können, hängt nicht in erster Linie von unseren eigenen Kräften ab. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Paulus betont in diesem Brief die Gnade Gottes so sehr, weil für ihn die Gemeinde das Ergebnis eines göttlichen Plans von kosmischer Dimension ist. Das ist das Werk Gottes. Und das ist ein Werk Gottes, was das ganze Universum betrifft. Und wir als Mitglieder dieser Gemeinde sind Teil dieses Plans. Es dreht sich nicht um uns, sondern wir sind Teil eines grandiosen Plans, den Gott sich ausgedacht hat und der vor Grundlegung der Welt anfängt, der sich in der Gemeinde, in der Geschichte auch verwirklicht durch das, was Jesus Christus getan hat. Durch die Einheit, die jetzt in der Gemeinde zwischen Menschen herrscht, die damals Feinde waren, das verwirklicht sich auch in unserem einzelnen Leben durch die Präsenz, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir sind Teil dieses Plan Gottes. Und in diesem Plan dreht sich alles um die Person Jesu Christi. Deshalb ist auch wird immer wieder betont, dass das, was wir haben, haben wir in der Einsmachung, in der Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht unabhängig von unserem Glauben. Wir sind in ihm und er in uns. Weil ihm der himmlische Vater alles vermacht hat. Die Erlösung dient dazu auch, den Herrn Jesus Christus wirklich zu verherrlichen. Das war der Wille des Vaters, seinen Sohn zu verherrlichen. Und alles, was er bekommen hat, wir gehören zu ihm, war, um ihm die größte Ehre zu geben. Durch unsere Erwählung und unsere Vereinigung mit Jesus Christus empfangen wir Gottes Segnungen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Alle Segnungen, allen Segen, den wir empfangen, empfangen wir in Jesus Christus, weil ihn Gott wirklich die größte Freude geben werden. Das ist der Wille unseres Herrn Jesus, dass wir mit ihm alle diese Dinge erben, die der Vater ihm auch geben will. Und diese Segnungen sorgen dafür, dass es uns an nichts fehlt. Es fehlt uns an nichts. Es muss uns klar sein. Das Ziel unseres Glaubens zu erreichen, die himmlische Herrlichkeit. Gott hat für alles gesorgt. Es fehlt uns an nichts. Wir müssen nur fragen. Wir müssen uns diese Dinge im Glauben aneignen. In Demut natürlich. Aber wir dürfen nicht auf diese Dinge verzichten. Und unsere oberste Verantwortung besteht darin, diese Gemeinschaft mit Christus zu schätzen, seine Person zu lieben und in ihm zu bleiben. Deshalb hat Jesus Christus: Bleibt in mir. Bleibt in mir. Und das insbesondere, das lesen wir hier in diesem Kapitel 6, insbesondere durch das Gebet. Das Gebet ist Kommunikation mit Gott und insbesondere mit Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.